Bisan Monatsrückblick, man muss ja sagen, ja irgendwie könnte man es ja kurz lassen, same, same, but different, hat sich ja nicht so viel getan, zumindest am Kurs, wenn man sich Bitcoin anschaut. Aber wir wollen ja doch ein bisschen Content machen und dementsprechend, Mirko, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hi.
Ja, vielen, vielen Dank. Same, same, but different, eines meiner Lieblingszitate aus Thailand.
Genau.
Es trifft den Markt eigentlich sehr gut, weil wenn man wirklich mal ins Detail schaut, ist es so spannend wie noch nie. Es juckt aber keinen. Und das ist typisch für so eine Marktphase, die wir gerade erleben, weil wir an einem Punkt sind, wo, glaube ich, viele überrascht sein werden, wo wir die nächsten 6 bis 8 Monate hinlaufen. Um es jetzt schon mal so ein bisschen anzuteasern und damit ihr natürlich dranbleibt.
Also, und vielleicht auch mal vorweg, vieles heute wird wirklich Glaskugelleserei sein, ein bisschen, wir tauchen so ein bisschen in die Gerüchteküche ab, dass man einfach ein bisschen Material hat, aber dass man auch mal sieht, wenn der Markt nicht viel andere Infos hat, dann reicht schon Gerüchte, um so ein bisschen das Ganze ins Leben zu rufen. Aber was keine Gerüchte sind, ist natürlich Anfang des Monats, dass wir aus Japan eigentlich relatives Beben, nicht nur am Kryptomarkt, sondern vor allem auch am Aktienmarkt, die stärksten Niedergänge in Japan seit Ewigkeiten, auch sonstige Indizes hat es richtig vermöbelt. Kurzfassung, wir wollen jetzt nicht die ganze Carry-Trade-Geschichte hören, aber Mirko, was waren die Ursachen, warum die Japaner von jetzt auf nachher das Ganze zum Beben gebracht haben?
Um es kurz zusammenfassen, wie so oft schon in unserer Finanzwelt, es gab eine Stelle, an der gab es günstiges Geld. Das hat sich natürlich jeder genommen, weil niedrige Zinsen, ihr kennt vielleicht die Zinslandschaft in Japan, die ist eben auf einem niedrigen Niveau. Wenn das sich aber ändert, dann wird das Geld teurer. Hm. Und diejenigen, die sich das günstig geliehen haben, müssen dann zurückzahlen, weil sonst läuft mögliches Arbitragegeschäft ins Leere. Und das ist eigentlich letztlich dieser Carry-Trade. Man hat sich japanischen Yen geliehen, dann in einen anderen Markt investiert, zum Beispiel in Anleihen, die hoch verzinst waren, jetzt in der Hochzinsphase, vor der Zinswende jetzt in den USA beispielsweise. Aber wenn dann eben die japanische Zentralbank auch sagt, wir werden die Zinsen jetzt auch erhöhen, weil wir haben auch unsere Problemchen mit Inflation und anderen Themen, ja, dann geht dieser Carry-Trade eben nach hinten los und deswegen wurden ganz schnell viele Positionen aufgelöst und das hat so ein bisschen für ein Beben gesorgt. Jetzt muss man dazu sagen, in dieser Woche kam auch ganz viel zusammen. Also dann kamen noch irgendwie Rezessionsängste zurück, Inflationsängste, ob die Zinswende nicht zu spät kommt in den USA und eben alles zusammengebraut hat dann den Crash produziert. Auf jeden Fall auch übertrieben, weswegen die Recovery und diese Erholung, die wir jetzt erlebt haben, auch nicht überraschend ist für mich. Aber wenn der Leitindex in Japan mit -13% und am Tag danach mit +10-15% zum Spielball quasi der Meme-Coiner wird, gefühlt, dann haben wir ein Problem. Und ich bin der Meinung, das Problem ist auch noch nicht beendet. Und da geht es nicht nur um den Carry-Trade, sondern einfach mal wirklich um ein reinigendes Gewitter, um mal wirklich eine vernünftige Prognose für die nächsten Jahre aufstellen zu können, weil Rezession haben wir schon oft in den Mund genommen, das Wort. Ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, dass wir dem nicht entfliehen können in den USA. Wir haben es in Europa gesehen und tut uns ja auch ganz gut. Ja? Also hat jetzt zumindest niemand geschadet. Also persönlich natürlich schon. Das mal so ein kurzes Summary. Also es hat geknallt und es ging wieder zurück.
Wenn wir mit den ganzen Zessionen durch die Gegend werfen, Inflation kennt ja auch jetzt jeder, alles wird teurer. Nehmen wir noch eins mit, Rezession der Wirtschaft geht schlechter. Ja, und wenn der Wirtschaft schlechter geht, dann geht es häufig auch irgendwann als Arbeitnehmer schlechter. Mhm. Und was ich immer wieder das Gefühl habe, das Dritte im Bunde, denken sich viele, Inflation böse, Deflation gut. Wenn wir schon mal ganz kurz zu dem Thema sind, möchte ich auch mal das vielleicht mal zur Sprache bringen. Deflation ist einfach das Problem. Ein Unternehmen, das weiß, wenn ich mir die Maschine nicht jetzt kaufe, sondern erst in einem Jahr, dann ist die ja billiger. Da warte ich noch ganz kurz. Wenn also jeder davon ausgeht, das Zeug wird billiger, ja, und man dementsprechend auch sagt, ich kaufe es deswegen noch nicht, ich warte mit den Investitionen, das kann noch viel, viel schlimmer sein als Inflation. Weil, ich breche mal ganz kurz eine Lanze, ich habe vor kurzem hier ein Video gedreht mit Heiko Thieme, der auch Inflation als etwas Positives dargestellt hat. Und viele gesagt, oh, wie schlimm, der kommt aus der Fiat-Geld-Welt. Natürlich kommt der aus der Welt, aber das ist halt die Welt noch am Drehen hält und bewegen hält. Und dementsprechend finde ich, die Aussage, dass Inflation ganz schlimm ist, natürlich, die nervt. Aber Deflation kann auch viel, viel, viel schlimmer und gravierender sein für uns alle. Oder wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass gerade im Kryptomarkt das Thema Deflation richtig, richtig verstanden wird?
Ich glaube auch, es wird ja, also schwierig zu sagen, weil wir wissen nicht, wie ein deflationäres System tatsächlich funktioniert. Wir wissen, dass ein inflationäres System, so wie es jetzt ist, läuft, aber ja, auf jeden Fall auch auf Riesenprobleme läuft, nämlich große Schuldenprobleme. Irgendwann können die Schulden nicht mehr getilgt werden. Ja. Wir leben ja in einer Konsum- und Schuldengesellschaft. So, die treibt auch das Wirtschaftswachstum an. Entsprechend ist diese Zinskurve auch so wichtig, um genau diesen Rhythmus der Wirtschaft, der sich ja in Schwüngen bewegt, auch am Laufen zu halten. Ja. Und der muss sich eben in Schwüngen bewegen. Wie ein deflationäres System letztlich aussieht, ich weiß es nicht. will es auch gar nicht wissen, weil so wie es jetzt ist, ist es ja auch in Ordnung, wenn man das Spiel versteht. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Und deswegen sind wir beide auch investiert, nicht nur in Krypto, sondern auch in Aktien, ETFs und eben breit. Wenn ihr Inflation besiegen wollt, dann geht das nur, wenn ihr mit eurem Geld was macht. Denn Geld ist für zwei Sachen da. Das sollte man jetzt verstanden haben. Ausgeben oder investieren. Liegen lassen ist keine Option mehr. Und genau deswegen machen wir auch die Aufklärung hier und versuchen dann natürlich auch so ein bisschen zu gucken, wie sich das alles in den nahen Zukunft weiterentwickelt. Am Ende ist für euch aber wesentlich wichtiger ein Plan über 10, 20 Jahre. Und die Inflation kann man mit Assets besiegen. Das ist ja ganz klar, weil das Geld fließt eben auch in diese Unternehmensbeteiligung dann rein, wenn was übrig ist.
Und danke, dass du investieren gesagt hast und nicht sparen, weil das verstehen leider auch falsch, manche falsch. Sparen heißt Konsumverzicht. Ich gebe weniger aus, als ich habe. Wenn ich es aber am Seitenrand liegen lasse, dann durch die Inflation wird es weniger wert. Wenn ich natürlich als Hardcore-Bitcoiner sage, ich spare in Bitcoin, Stand jetzt ist es noch eine Fiat-Welt. Laut meiner Definition investierst du in Bitcoin. Das ist hin und her, aber das sollten wir mal wichtig, dass wir einfach das Thema auch mal kurz angesprochen haben. Und wenn wir das Zinsthema jetzt noch haben, letzter Punkt, dann können wir das mal verlassen, ist natürlich, letzte Woche hatten wir Bretton Woods, die die Rede von Jerome Powell, wo man auch mal gehört hat, wie könnte es denn zinsmäßig weitergehen? Und da habe ich, bevor wir gedreht haben, gesagt, Mensch, eigentlich so Paracelsus sagte mal irgendwie, alles ist Gift, nur die Menge macht, dass es kein Gift ist. Ja, wollen jetzt Zinssenkungen? Sind alle glücklich, wenn ein 0,5% gesetzt werden würde? Oder sagen wir lieber 0,25%, weil zu viel wäre dann zu viel des Guten? Also warum ist der Markt jetzt plötzlich auch ein bisschen mit der Angst beseelt, dass zu viel Zinssenkung kommen könnte?
Ja, also das Problem liegt in der Frage, warum man Zinsen senkt. Und auch das Thema hatten wir letztlich schon. Viele wünschen sich Zinssenkungen, weil dann natürlich wieder die Investitionsfreudigkeit steigt. Mehr Ausgaben führen übrigens wieder auch unter Umständen zu Inflationsdruck. Ja, also gerade dann, wenn die Wirtschaft in eine Rezession läuft, in Abschwung, ist es insofern zumindest mal für die Inflation gut, weil man die im Zaum hält. Es ist weniger Nachfrage letztlich da. Das ist so die ganz einfache Rechnung. Und das Problem ist aber, wenn die Notenbank sich entscheidet, größere Zinsschritte zu machen, dann macht die das aus einem Grund. Wenn ihr mal in die Vergangenheit guckt, jedes Mal, wenn überraschend große oder Notfallmeetings stattgefunden haben und eben Zinssenkungen im größeren Bereich, Corona war zum Beispiel auch das letzte Mal, dann hatte das oft einen Grund, weil man versucht, den Markt schnellstmöglich mit frischem, billigem Geld zu versorgen, um Investitionsbereitschaft so ein bisschen anzufeuern. Wenn die Fed das jetzt machen würde im September, also jeder geht jetzt von der Zinswende aus, die Zinsen werden langsam runterlaufen, dann hätte die Fed das Problem, dass sie den Markt wahrscheinlich vor die Frage stellt, ja, warum denn jetzt schon 50 Basispunkte? Haben wir so ein Problem in unserer Wirtschaft? Ich dachte, Soft Landing wäre das wahrscheinliche Szenario. Und ich glaube, darauf, auch wenn der Markt sich das statistisch ein bisschen mehr schon wieder wünscht, wäre es, glaube ich, eher ein sehr negatives Zeichen und könnte uns viel schneller in eine Korrektur reinlaufen lassen, als im einen oder anderen lieb ist.
Die Risiken bestehen definitiv und spannend wird es dann im September kommen, die nächsten Zinsschritte. Also da wird jeder von euch sicherlich drauf achten und schauen, wo geht der Markt hin. Jetzt kommen wir so ein bisschen auch schon in die Gerüchteküche, weil der Markt selber hat wenig zu bieten. Nachher werden wir noch ganz kurz den August insgesamt anschauen, auch historisch betrachtet.
Den Ausblick natürlich, weil was hat das alles für
September, Dezember war, was kommen könnte. Aber lass mal bei der Gerüchteküche bleiben. Eins natürlich, was ansteht, sind US-Wahlen und das ist natürlich für viele ja schon richtungsweisend. Ja. Wo geht der amerikanische Markt hin? Weil viele Politiker in den USA, die jetzt versuchen, an die Macht zu kommen, das heißt viele, es sind ja zwei oder vier mit dem Vizepräsidenten, hat man das Gefühl, die präsentieren sich plötzlich sehr, sehr kryptofreundlich. Da ist ganz klar, der Herr Trump sehr weit vorne, der präsentiert sich als der Kryptomacher. Wir haben auch festgestellt, er war auf der großen Bitcoin-Konferenz in den USA, auch wenn es mit ein bisschen Verspätung war, aber war dort, man hat gemerkt, also nicht auf die Bühne kam, ging erstmal Bitcoin-Kurs in den Keller und sobald er dann da stand, ging es wieder nach oben. Aber so tolle Infos fand ich da jetzt nicht. Er war auch bei Elon Musk mal, da kam kein Wort zum Thema Bitcoin raus. Aber wie ist der Markt in Amerika momentan aufgestellt bezüglich US-Wahlen? Hopp oder top, Trump? Toll für Krypto und wenn Kamala Harris drankommt, ganz schlecht. Oder man hat das Gefühl, dass Kamala Harris ja doch auch so ein bisschen das Fähnchen in den Wind hält und sagt, ich bin auch da für die Kryptomenschen.
Ja, es ist halt Wahlkampf, ja. Und da versucht man jede Zielgruppe anzusprechen. Und die Krypto-Leute sind auch eine Zielgruppe geworden. Es ist ja schon mal gut, dass wir so eine große Zielgruppe geworden sind, dass wir offensichtlich auch im Wahlkampf ein Thema werden. Ich glaube, grundsätzlich geht es auch um die Frage von einem Zentralbankgeld in der Zukunft vielleicht in den USA. Allgemein auch die Idee von Bitcoin und Krypto. Und ich bin schon der Meinung, dass Trump sich hier smarter aufgestellt hat, viel näher an der Bitcoin- und Krypto-Szene. Mhm. Ob er aber die ganzen Versprechen einhalten wird, ich weiß es nicht. Und vor allem auch, welche Interessen verfolgt werden. Ja, ich meine, wenn BlackRock als der größte Vermögensverwalter in den USA, in der Welt, sagt, digitales Gold, das ist Bitcoin, dann ist klar, dass die USA, wie auch in allen Technologiebereichen, hier die Nummer eins sein will. Und diese Agenda hat Trump sich einfach mit draufgenommen, was eigentlich einfach nur smart ist. Genauso wie AI gehört für mich Krypto zu einer Zukunft, zu einer digitalen Zukunft. Und ist da auch ein wichtiger Baustein in dieser ganzen Thematik. Der hat das ein bisschen mehr verstanden, würde ich sagen. Kamala Harris hat jetzt in ihrem Programm auch das ganze Thema mit aufgenommen. Also beide haben es auf dem Schirm. Von dem Sentiment her würde Trump wahrscheinlich der Kryptoszene besser tun, aber auch nur vom Gefühl. Weil, liebe Leute, beide werden sich sagen, okay, es gibt sicherlich wichtigere Themen als Bitcoin in unserer Agenda. Und dann wird das ganz schnell mal so ein bisschen zur Seite gewischt und ja, hier mal ein bisschen was gemacht, um die Leute bei Stange zu halten. Also es ist viel Wahlkampfgestocher und mehr nicht. Was ich halt ein bisschen krass finde, so unpolitisch Bitcoin ja ist, Krypto-Twitter ist infiziert davon, wie wichtig diese politischen Aussagen auf einmal sind. Und da sind wir wieder bei dem, was wir beide eigentlich auch sagen, weil du hast Bitcoin als eine Lösung, als eine Blockchain-Technologie, Peer-to-Peer Electronic Cash System, das kann Geld sein, ist es auch, aber wird als digitales Gold gerade gesehen und um Assets voranzutreiben, braucht es Leute, die es kaufen können, Regulierung und auch eben die Anerkennung von außen und die kommt, glaube ich, in der nächsten Legislaturperiode und ich glaube auch egal, wer von beiden jetzt der Präsident wird, das wird ein Thema sein.
Ich glaube, es ist natürlich entscheidend, wer sich Bitcoin anschaut. Für uns, für Amerika, für funktionierende Wirtschaftssysteme mit Banken ist es Gold. Für andere Länder, für andere Zahlungsverkehre, wo es gar keinen internationalen Zahlungsverkehr gibt, weil einfach die Banken nicht vorhanden sind oder kaum jemand einen Zugang zu Banken hat, ist es ein Zahlungsmittel. Ich glaube, da muss man auch sagen, wir sind in der Luxussituation, dass man auch sagen, wir haben ein Zahlungssystem und bei anderen ist es ganz klar wirklich Geld zum Zahlen damit. Ein Gerücht, das auch kurz aufgekommen ist, du hast ja gerade schon... Du hast Twitter gesagt, danke, ich bin immer auch in der Twitter-Welt und mit X tue ich immer noch schwer. In dieser Welt kam ja kurz mal Gerücht auf, Gary Gensler könnte vielleicht noch Kamala Harris der Minister werden, der sich mit den Finanzen auseinersetzt. Das war erstmal auch ein Riesenaufschrei, aber da merkt man einfach, dass man das Ohr ganz nah an der Schiene hat. Und egal, was gerade gehustet wird, es wird ganz laut nach außen getragen.
Ja, ein Thema, was du gleich auch nochmal damit in den Topf mit reinwirfst, ist ja auch so ein Gerücht, dass China jetzt auch ihre Ban-Politik ändern wollen und wieder weg von diesem Krypto-Bann, von dem Bitcoin-Bann, der sowieso nur halbherzig durchgeführt wird. Also so viel, wie du schon sagst, fand ich ein schönes Sprichwort, muss ich mir vielleicht mal aufschreiben mit dem Ohr an den Schienen.
Man merkt, hochmachen, bevor er zukommt, ganz wichtig.
Man merkt, man ist in der Bubble, in der Krypto-Bubble, gerade auch bei Twitter und da wird sehr viel, viel zu viel aufgepeitscht. Und wenn ich dann wieder lese von einem Bitwise-CIO, der sagt, hey Leute, Bitcoin ist selten, Bitcoin ist begrenzt und die Nachfrage ist groß, vielleicht sogar unendlich groß. Bitcoin wird ganz sicher jetzt demnächst auf 100, 200.000 gehen. Da denke ich, sind wir wieder so ein bisschen bei den Verkäufern, die von Tür zu Tür gehen und sagen, hier guck mal, das ist der ganz tolle neue Staubsauger, bitte loslegen. Das ist super und dann kommt der Nächste wieder mit dem Nächsten. Und da merke ich, wie diese Krypto-Szene immer sich wieder Mut zuspricht. Und ich bin der Meinung, das braucht es gar nicht. Wir sehen die Entwicklung der letzten Jahre. Wir sehen die Fundamente, die gerade weiter gebaut werden. Und Bitcoin und Krypto ist Bestandteil dieses Systems geworden. Und vielleicht kann es sogar mehr werden. Aber wir müssen uns auch entsprechend den Regeln unterwerfen, weswegen wir beide uns auch immer diese makroökonomische Geschichte angucken. Denn ohne Investitionsvolumen, ohne weitere Nachfrage, wird ein Bitcoin-Kurs nicht steigen können. Ja, wenn nicht kauft, und wenn die Leute dann nur verkaufen, dann geht es halt eben nach unten. Ist halt nicht geil.
Es muss halt frisches Geld dazukommen, ganz genau.
Da sind wir mal in der Realität angekommen. Es ist super viel Buschfunk, super viel wird heiß gemacht, damit die Leute heiß und bei der Stange bleiben. Ich sage euch aber da draußen, wenn ihr investiert seid, dann habt ihr euch hoffentlich auch Gedanken gemacht, warum. Und vor allem auch über einen Anlagehorizont. Und wenn ihr euch jetzt sagt, ey, der Bullrun, boah, geht vielleicht noch ein paar Monate. Ja, dann macht das mit, geht raus, geht dann wieder rein. Wenn ihr langfristig investiert, dann braucht ihr um euch all das gar keine Sorgen machen, weil wir in 10 Jahren sowieso von einem ganz anderen Thema hier sprechen.
Dann vielleicht mal weg von den Gerüchten zu einer tatsächlichen Realität, der Nachricht, die rausgekommen ist, wo man sagen muss, okay, wir haben ja den Kopf hinter Telegram, wenn man so nennen möchte, Pavel Durov, der jetzt in Frankreich in Gewahrsam genommen wurde. Gewahrsam heißt nicht, er ist verhaftet worden. Wir drehen jetzt am 27. einen Tag vor Nvidia. Deswegen kann man auch nicht so sagen, da kommen wir auch gleich drauf, was da so für Impulse gekommen sind. Aber er wird so lange wahrscheinlich in Gewahrsam gehalten, wie es möglich ist. Aber man sieht halt ganz klar, wie die 8 größte Kryptowährungen, wenn ich mal USDC und Tether rausrechne, da immens zusammengebrochen ist von über 6 Euro, wenn ich jetzt mit Euro bleibe, warum im Tief bei 4,50 Euro. Also da merkt man schon, dass an gewissen Personen doch ganz schön was dranhängt. Vielleicht ganz kurz für all die Zuschauer, die mit Ton nicht ganz viel zu tun haben. Warum ist Ton die Telegram Kryptowährung, weil direkt Zusammenhang tun sie ja nicht mehr, obwohl es eine Ton Krypto-Wallet gibt direkt in Telegram.
Ja, also ich meine, letztlich ist das Projekt schon von Telegram ins Leben gerufen worden und wurde dann aber auch komplett aus der Hand gegeben. Also das ist ja auch wichtig zu verstehen. Man merkt, dass eben trotzdem, obwohl eigentlich keine direkte Verbindung mehr, zumindest von Führungspersonen, zwischen diesen beiden Projekten steht, nämlich zwischen Telegram und der Telegram Open Network Blockchain, ist es eben so, dass natürlich die Leute trotzdem erkennen, oh, wenn jetzt der Chef in Gewahrsam genommen wird, es gibt schwere Vorwürfe, was würde, wenn Telegram zum Beispiel verboten würde? Ja, dann wäre die Telegram-Blockchain, so gut die auch ist, nicht mehr so gut, weil gerade diese Schnittstelle zu dem Telegram-Messenger, die trotzdem vorhanden ist, auch mit der internen Wallet und den einfachen Bedienungen wirklich in diesem Chatprogramm, es ist super, eine super Kombination und vor allem auch Fantasie, weil du so viele kryptoaffine Nutzer in diesem Netzwerk hast, die diese Blockchain nutzen auch schon aktiv. Und das würde natürlich dann alles wegfallen und da ist dann auch zu Recht so ein Kursabschwung mal festzustellen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wie bei jedem Crash auch teilweise Überreaktionen, überhebelte Positionen, jetzt Leute, die auch short gehen, das kann, wenn der wieder freikommt oder halt nicht mehr gewahrsam ist, besser gesagt, dann dreht sich das Ding auch wieder ganz schnell. Aber man merkt, in der dezentralen Welt ist eben nicht sehr viel dezentral. Und ich kann auch eine Sache sagen, sollte Satoshi Nakamoto sie irgendwann mal melden und seine 1 Million Bitcoin bewegen, dann ist die Kacke auch am Dampfen und dann will auch keiner mehr von Dezentralisierung hören. Man muss immer unterscheiden zwischen den Netzwerken selber und da ist Bitcoin dezentral, Punkt. Und alles andere vielleicht auch dezentral ein bisschen, aber vor allem aus Investitionsperspektive ist man sehr oft im zentralisierten Bereich. Und das ist halt bei Ton, das ist dem Altcoin-Projekt so und da halt eben noch wesentlich extremer.
Satoshis Wallet, 1,2 Millionen Bitcoin, habe ich das richtig im Kopf, so ganz grob?
Ich weiß es nicht genau, wie viele, mindestens ich eine Million.
Ich habe irgendwas mit 1,2 Millionen im Kopf. Vielleicht, um Ton abzuschließen, was dann auch auffällig ist, dass dort gerade auch so der Beginn von gewissen Meme-Coins stattfindet. Man merkt, dass die Blockchain auch manchmal jetzt an die Grenzen kommt und auch manchmal ein bisschen langsamer wird. Also die sind jetzt auch so auf dem Stresstest, was Solana ja eigentlich dieses Jahr mit meisten Memecoins ganz gut eigentlich überstanden hat. Auch diesem Stresstest wird oder setzt sich Ton momentan aus. Da gibt's ja Hunde, Katzen, Hamster. Ich glaube, Notcoin war da der erste. Also auch das ist spannend, wo man sagen muss, wie stabil ist die Blockchain. Und dafür sind Memecoins zumindest mal gut.
Ja, definitiv. Also immer ein Härtetest für eine Blockchain, aber, und das ist so ein bisschen die traurige Zusammenfassung der jetzigen Altcoin-Season, es ist eigentlich nur eine Meme-Season, das haben wir auch in vielen Videos schon gesagt. Ja. Die Idee davon, dass jedes Projekt to the moon geht, ist einfach nicht existent, weil die Zyklen sehr, sehr kurz sind, die Interessensmomente für gewisse Projekte nur sehr kurz und dann ist das Ding auch schon wieder abgefackelt und ist nichts Nachhaltiges, ist halt viel Zockerei. Aber ist auch ein Case, ja. Für Zocker ist dann auch okay. Wenn man das so sehen möchte, dann ist das okay. Deswegen gibt's auch aktuell nur für Bitcoin und ETH einen ETF. Und da ist vor allem Bitcoin nochmal wesentlich mehr nachgefragt als Ethereum. Hat auch sicherlich seine Gründe.
Jetzt bleibt noch vielleicht auch bei dem Thema mal schnell klar. Ethereum ETF merkt auch hier, wir haben einen Grayscale ETF, der jetzt ausblutet. Ist so für dich die Nachfrage nach den ETFs auf Ethereum so ähnlich, wie du es dir vorgestellt hast, vielleicht sogar besser als erwartet, auch wenn es ja nicht wirklich berauschend ist. Jeder vielleicht gedacht hat, yeah, jetzt, als die Nachricht kam, der ETF wird durchkommen und die Gerüchte werden immer besser, dann ist erstmal der Kurs nach oben geschnalzt und jetzt ist das Ding da und irgendwie tut sich nichts.
Ja, was soll ich dir sagen? Wer die letzten Videos auch von uns beiden gesehen hat, ist es genau wie vorher gesagt. Ja? Ich habe immer deutlich gemacht, der schlechteste Zeitpunkt, um zu starten für einen Ethereum-ETF, ist im Sommer. Und es ist genau in das Sommerloch im August rein. Dann kam ja auch nochmal dieser Crash dazu, der auch nochmal für ein bisschen Panik gesorgt hat. Da konnte sich Ethereum auch mit am schlechtesten quasi von erholen. Und die Zahlen sind nicht gut, weil du, wie du richtig sagst, Grayscale immer noch ETH hat. Die Bestände werden abverkauft. Der ist nicht interessant, der ETF. Die Leute schichten da raus, weil sie endlich raus können. Ja. Jetzt ist der Druck, wie auch zu erwarten, innerhalb von 2 Wochen relativ stark abgeflacht, aber weiter existent. Interesse an Ethereum-ETF ist aber einfach gar nicht existent. Sowohl nicht in dem Volumina als auch nicht in den Zuflüssen, was einfach daran liegt, dass der Markt gerade in diesem Sommerloch sich eher auf Fakten fokussiert. Und die findet man am Aktienmarkt mit Unternehmensdaten. Die sind einigermaßen noch okay, da kann man also noch vielleicht eine Wette eingehen. Bei Ethereum ist das Risiko schon wieder höher. Und das niedrigste Risiko im Kryptobereich ist eben dann bei Bitcoin. Und deswegen ist dort immer noch mehr okay als, sag ich mal, bei den anderen. Und deswegen, also der Start im Sommer desaströs. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn die Situation wieder mehr in den Risk-Modus geht und der Markt, dass dann auch durch ein Ethereum-ETF Ethereum davon stark profitieren kann. Leider sehen wir davon jetzt gerade nichts, weil der Startzeitpunkt einfach maximal schlecht ist.
Du hast gerade schon gesprochen, Sommerloch, Sommerschwierigkeiten. Wir blenden hier mal ganz kurz eine Grafik von Glassnotes ein, CoinGlass, Entschuldigung, wo wir mal sehen können, ja, es ist wirklich so, der August und, wie man halt feststellt, voraussichtlich auch der September, wenn man zumindest mal die Vergangenheit anschaut, waren bisher nicht die besten Monate. Es kann also durchaus sein, wenn man die Vergangenheit versucht, in die Zukunft zu spiegeln, dass auch so September, naja, nicht so prickelnd sein könnte. Ist das jetzt eine Gefahr, wo du auch siehst, wo du auch sagen musst, klar, weil das Ganze ist ja auch ein bisschen verschoben. Wir hatten ja schon unsere alten Höchststände erreicht. Kann man sich überhaupt noch an solchen Matrixen orientieren? Oder muss man sagen, ja, Karten werden vielleicht neu gemischt? Im Nachhinein ist man natürlich schlauer.
Ich finde, grundsätzlich zeigt so eine Grafik vor allem auch die Saisonalität, die ist ja auch im Aktienmarkt existent. Die anderen werden sich jetzt sagen, hä, wie, der Aktienmarkt ist doch auf Allzeithochniveau. Was aber eben wieder an diesen noch einigermaßen guten Unternehmenszahlen liegt und an individuellen Größen. Jetzt kriegen wir die Nvidia-Zahlen noch am Mittwoch geliefert. Wir haben, wie gesagt, am Dienstag aufgezeichnet. Wenn es da eine positive Überraschung gibt und noch positiver und besser als erwartet, dann kann das den ganzen Markt wieder mit nach oben nehmen und da kann auch der Kryptomarkt von profitieren. Und da sieht man aber, es steht und fällt mit einzelnen Themen. Und die Saisonalität tut da ihren Rest, sage ich jetzt mal, im Kryptobereich. Ich glaube eher, es ist vor allem auch diese ganze abwartende Haltung. Wir haben im September dann die Zinssitzung mit der möglichen Zinswende. Wie hoch fällt die aus? Wie sehen die weiteren Makrodaten aus? Und dann sage ich dir, in Q4 ist ein super wichtiger Zeitpunkt mit den Unternehmensdaten, ob die immer noch Wachstum symbolisieren oder ob die auch eher im Ausblick noch negativer ausfallen, weil dann fangen, glaube ich, die Knie an zu schlottern und dann ist, glaube ich, die Stimmung vielleicht auch nicht mehr ganz so gut. Bis dahin kann viel Positives passieren, aber auch hier wieder jede negative Überraschung. Geopolitik ist auch ein Thema, was nicht verschwunden ist. Jede Krise kann irgendwie nochmal auch natürlich für Unmut sorgen und dann könnte das solche Zahlen bestätigen. Zufälligerweise, ich glaube eher, dass wir im September weiter auch mit positiven Überraschungen ein bisschen höher laufen, dann verkauft sich es wieder ein bisschen ab. Letztlich seit März seitwärts. Und ich glaube, ohne Zinswende, ohne günstiges Geld und mehr Risikobereitschaft im Markt werden wir auch bei Krypto und Bitcoin keine Höchststände sehen. Heißt aber nicht, dass wir die nicht noch sogar sehen dieses Jahr.
Und jeder behauptet ja in letzter Zeit, dass der Kryptomarkt so stark mit dem Aktienmarkt zusammenläuft. Die werden jetzt ja gerade so ein bisschen Lügen gestraft, weil aktuell laufen die Aktienmärkte etwas besser. Also könnte man auch sagen, vielleicht hat der Kryptomarkt ja auch ein bisschen Aufholpotenzial. So.
Absolut.
Oder die Aktienmärkte sind überhitzt und müssen zurückkommen. Also es kann in beide Richtungen gehen und ich glaube, auch wenn es jetzt danach klingt, September, naja, meistens ein langweiliger Monat gewesen, kann es doch sehr, sehr spannend werden. Schade, dass wir nicht wissen, die Zahlen morgen von Nvidia sind. Wenn ihr das Video schaut, dann wisst ihr schon bereits und dann wisst ihr auch, wie stark der Einfluss dieser Aktie auf den gesamten Aktien, aber auch auf den Kryptomarkt sich ausgewirkt hat und entweder ging es dann hoch oder runter, aber ich glaube, seitlich kann es keine Nachricht geben von Nvidia.
Ja, ich meine, wir können immer noch auf, wie gesagt, ein Best-Case-Szenario rauslaufen. Wir haben eine angenehme Zinssenkung von 25 Basispunkten. Die nächsten makroökonomischen Daten werden gut. Und solange die nicht übermäßig schlecht sind, das heißt, Inflation geht weiter runter, Arbeitsmarkt bricht nicht komplett weg, der ist schon ein bisschen am Wanken. Dann dazu Unternehmenszahlen, die noch okay sind, dann können diese Märkte auch noch weiterlaufen. Und dann kann das auch nochmal für so einen positiven Impuls sorgen, mit einer stärkeren Saisonalität im Q4, dass da auch nochmal eine Nachfrageexplosion kommt und auf einmal auch ein Bitcoin-Kurs wie das Aufholpotenzial hat und im Aktienmarkt nachläuft. So, das wäre natürlich super. Die Frage ist nur, was passiert danach? Ja, und bleiben die Zahlen so gut? Und ja, das sind Themen, die wissen wir heute noch nicht. Die können wir dann in der nächsten Zukunft prognostizieren.
Ich wollte gerade sagen, diese Themen werden wir auf jeden Fall weiter begleiten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich Abo dalassen, Like dalassen, auf jeden Fall hier bei Mirko vorbeischauen. Irgendwie sage ich das immer am Schluss von so einem Video, aber die es am Schluss durchgehalten haben, da lohnt es sich wenigstens, weil die tun es hoffentlich, wenn sie es nicht von selber getan haben. Mirko, von meiner Seite aus wieder vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Thema nochmal zu diskutieren, ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, aber auch zu versuchen, zu schauen, wo könnte der Markt hingehen. Und ich sage einfach bis spätestens wieder in circa 4 Wochen. Bis dahin, ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.